Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Es ist die Fokussendung von Radio Vorarlberg, die immer wieder das Zusammenleben in unserer Gesellschaft thematisiert, im Kleinen wie im Großen. Unsere Themenvielfalt lebt von Aspekten, die heiß diskutiert werden, etwa die Frage, wohin mit den Kindern, in die Spielgruppe oder an Mamas Rockzipfel, wie es das Nachrichtenmagazin Der Spiegel formulierte. In dieser Sendung lernen Sie eine energische, vierfache Mutter kennen.
Ich war mit 23 das erste Mal schwanger und dementsprechend, ich war umgeben quasi von jungen Frauen, die alle noch kinderlos waren. Und alle haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal 3 Jahre Erziehungsurlaub, hieß das bei uns in Deutschland damals. Ich bleibe jetzt zu Hause und kümmere mich um mein Kind. Und dann kam so die erste Nachfrage, ja, aber du kommst doch bald wieder. Sag ich, nein, ich komme nicht wieder. Sag ich, ich bin jetzt erst mal 3 Jahre raus. Ja, und dann der Folgekommentar, ja, aber das muss doch heute nicht mehr sein. Und ich sagte, nee, muss nicht sein, aber ich möchte das gerne.
Birgit Kelle beschreibt, wie ihr von ihrer Umgebung wenig Zwischenraum gewährt wurde.
Also warum muss ich mich heutzutage dafür entschuldigen, dass ich zu Hause meine Kinder selber großziehe? Warum muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht die Ambition habe, sofort in den Beruf zurückzukehren? Warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich kein Problem damit habe, dass mein Mann das Geld ranschafft und ich mich zu Hause um die Kinder kümmere? Ich war ja zufrieden damit, aber ich musste ständig erklären.
Sie ortet ein Missverhältnis zwischen der staatlichen und der familiären Erziehung.
Erziehung und Bildung von Kindern ist immer wertvoll, nur wenn es die eigenen Eltern machen. Dann nicht. Das ist die einzige Definition, die am Schluss übrig bleibt.
Die deutsche Journalistin ist für die Erziehung eines Kindes durch die Eltern und sie ergänzt, sie bekomme auch von Fachleuten recht.
Komischerweise, wenn Sie mit Lehrern sprechen, dann stellen Sie fest, dass die jedenfalls noch zu schätzen wissen, wenn ein Kind aus einem vernünftigen Elternhaus kommt, wo es noch Eltern gibt, die sich um irgendwas kümmern. Denn welche Kinder geraten uns denn aus den Fugen? Welche machen die Probleme später in den Schulen? Das sind in der Regel diejenigen, die kein stabiles Elternhaus mehr haben. Das sind diejenigen, wo zu Hause einiges schiefläuft, wo keiner mehr Zeit hat, wo mittags keiner mehr da ist, wo es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt, wo keiner mehr nach den Hausaufgaben schaut und guckt, ob alles vernünftig läuft.
Birgit Kelle bekommt für ihre Einstellung das sprichwörtliche Fett ab, vornehmlich auch von Frauen. Von namhaften Frauen.
Alice Schwarzer hat mich mal gefragt in der Sendung, ob ich eigentlich bezahlt werde von Männern für das, was ich sage. Und dann haben wir noch Jutta Almendinger, auch eine meiner Lieblingsfeministinnen aus Berlin. Die leitet das Wissenschaftszentrum in Berlin. Die sagt von sich selber, sie sei stolz, eine Quotenfrau zu sein. Das ist ein Satz, der mir nicht mal unter der Androhung von Foltern über die Lippen käme. Mit ihr habe ich einmal diskutiert bei einer Veranstaltung in ihrem eigenen Haus. Und sie sprach mir den freien Willen ab. Also ich hätte gar nicht freiwillig entschieden, dass ich diese Rolle bei uns zu Hause einnehme, sondern ich würde nur glauben, dass ich das freiwillig mache.
Die deutsche Journalistin Birgit Kelle ist einem größeren Publikum durch ihre Auftritte zu Familien-, Erziehungs- und Frauenthemen in deutschen Talkshows bekannt geworden. Sie ist verheiratet, Mutter von 4 Kindern und Vorsitzende der Initiative Frau 2000 Plus, einer Offensive für Frau und Familie. Kürzlich machte Birgit Kelle im Hofsteigsaal in Lauterach Station. Sie folgte der Einladung des Frauenreferats der Markgemeinde und der Initiative Wertschätzung Familien und Hausarbeit. Diese Initiative tritt dafür ein, dass Familien und Hausarbeit nicht nur anerkannt, sondern auch wie jede andere Erwerbsarbeit pensionsrechtlich und finanziell in Form eines Familiengeldes abgesichert wird. Eine Begründung lautet, Familien- und Hausarbeit trage wesentlich zu Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen bei und der Arbeitsplatz Familie und Haushalt verlange einen 24-Stunden-Job, ohne Wochenende und ohne Urlaub, mit viel Geduld und Energie. Gleich zu Beginn ihres Vortrags betont Birgit Kelle, Mütter und Familien hätten keine Lobby und sie spart nicht mit Kritik an den Zielsetzungen einer sogenannten Familienpolitik in Deutschland wie in Österreich. Es sei nicht verschwiegen, dass an diesem Abend ob der Ausführungen von Birgit Kelle manche Besucherin die Augen rollte und den Kopf schüttelte. Auch an jener Stelle, wo die Journalistin Birgit Kelle für ein Betreuungsgeld zu Hause eintritt und weil sie Kinderkrippen für Kleinkinder grundsätzlich für problematisch hält.
Wir haben sowohl in Österreich als auch in Deutschland die gleiche Entwicklung, nämlich dass, wenn wir von Familienpolitik reden, dann reden wir hauptsächlich über Krippenpolitik. Als gäbe es eigentlich kein anderes Thema, als sei das das Allheilmittel, das wir bräuchten, um Familie möglich zu machen, um Berufstätigkeit von Frauen möglich zu machen, um Gleichberechtigung möglich zu machen und nicht zuletzt, um die Geburtenrate zu erhöhen. Dass allein Krippenplätze all das lösen soll, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es zeigt sich ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass es nicht funktioniert. Man zeigt uns dann zwar immer andere Länder, wie Skandinavien oder auch Frankreich, wo mehr Krippenplätze vorhanden sind und sagt, ah, seht her, dort ist es doch so und dort funktioniert es doch. Und die haben einfach nur die Krippenplätze gemacht und dann hat das alles funktioniert. Wenn diese Rechnung so einfach aufgehen würde, dann müssten zumindest wir in Deutschland, in unseren neuen Bundesländern, also in dem ehemaligen Gebiet der DDR, da müsste ein wahrer Babyboom ausgebrochen sein, weil dort haben wir eine Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren inzwischen zwischen 70% und 90%. Das ist das alte DDR-Erbe, weil wir hatten dort die Infrastruktur nach der Wende. Und die Geburtenrate ist dort allerdings genauso erbärmlich wie im Rest des Bundesgebietes. Es hat sich auf die Geburtenrate überhaupt nicht ausgewirkt. Und dann gibt es auch so Länder wie die USA zum Beispiel. Die machen überhaupt nichts staatlich gefördert für Kinder unter 3 Jahren. Selbst Kindergarten ist dort teilweise noch ein ziemliches Privatvergnügen. Trotzdem eine Geburtenrate von 2,1. Und das, obwohl der Staat überhaupt nichts tut für Krippenplätze oder für kostenlose Kindergartenplätze. Man sieht, allein dieses Argument, Krippenplätze und dann wird alles gut, funktioniert überhaupt nicht, sondern man muss sich den Rest der Gesellschaft angucken und man muss schauen, was machen diese Länder möglicherweise auch sonst noch was anderes. Und die Perspektive, die völlig fehlt, ist, dass man einfach mal die Familien fragt, wie möchtet ihr es eigentlich gerne haben? Das ist eine Frage, die wir politisch überhaupt nicht mehr diskutieren, sondern wenn wir Familienpolitik diskutieren, dann immer so von oben herab, dass man den Familien erklärt, wie sie das denn jetzt bitte alles machen sollen und wie die moderne Frau aussieht und wie die moderne Familienform aussieht und wie man sich emanzipiert. Aber man kriegt das im Prinzip alles schon fertig gesagt und wehe, sie ziehen da nicht mit. Und ich bin jetzt seit bestimmt 6, 7 Jahren, schreibe ich, am Anfang wenig, weil ich, wie gesagt, ich war 14 Jahre in dieser Heimchen am Herdecke und das auch noch freiwillig. Ich habe 4 Kinder großgezogen und habe dann angefangen, Stück für Stück als freie Autorin über Familien- und Frauenthemen zu schreiben, letztendlich aus persönlicher Motivation, weil es mich genervt hat. Weil es mich wirklich genervt hat, dass jedes Mal, wenn auch nur annähernd über Familie und Frau bei uns in den Medien diskutiert wurde, die immer gleichen Frauen zu Wort kamen, oft unverheiratete, kinderlose Frauen, die mir dann erklären, wie ich das mit meinem Leben so machen soll, damit alles gut wird und damit ich endlich ein erfülltes Leben habe. Und irgendwann reifte die Überlegung, dass entweder du fängst selber auch mal an, dich öffentlich zu äußern, oder es wird es keiner tun. Denn wir haben natürlich gerade auch als Mütter, die selber erziehen, haben wir ein großes Problem, wir haben überhaupt keine Lobby. Niemand kämpft für uns. Auch in den politischen Parteien sind wir quasi mehr geduldet, aber jedenfalls nicht unterstützt. Das heißt, gerade Familien, die traditionelle Familienform noch leben, haben in der Politik niemanden, der darum kämpft, sondern die traditionelle Familie ist bei uns in Deutschland, dürfen Sie das offen als Auslaufmodell bezeichnen. Das ist ein Zustand, der überwunden werden soll, weil das ja diese alten Geschlechterrollen so zementiert angeblich. Und deswegen sind wir Frauen ja Gefangene zu Hause nach wie vor und eben in dieser Abhängigkeit. Also müssen wir befreit werden aus dieser Situation. Und wie will man uns befreien? Über den Arbeitsmarkt natürlich. Also die volle Emanzipation gibt es nach diesem Denkschema nur, wenn auch die letzte Frau endlich berufstätig ist. Das ist das Ziel. Und das ist ja übrigens auch erklärtes Ziel europaweit der Arbeitsmarktpolitik. Die Erhöhung des Frauenerwerbsanteils gilt als politisches Ziel in der Familienpolitik. Und das ist seltsam. Dass die Erhöhung des Anteils von erwerbstätigen Frauen, was direkt dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft nutzt, dass das neuerdings ein familienpolitisches Ziel ist und nicht ein arbeitsmarktpolitisches Ziel oder ein wirtschaftspolitisches Ziel, sondern man verkauft es uns als Familienpolitik. Und das ist schon mal sehr, sehr komisch, was wir da präsentiert bekommen.
Birgit Kelle sieht in Deutschland und in Österreich ähnliche Gegebenheiten und somit ein grundsätzliches Problem. Damit ist der demografische Wandel gemeint, die Überalterung der Gesellschaft bzw. eine niedrige Geburtenrate.
Zur Lösung dieses Problems brauchen wir die Frau. Es geht nicht anders. Da können die in ihren Gender-Instituten auch noch 100 Jahre diskutieren. Trotzdem werden immer noch Frauen die Kinder bekommen. Anders funktioniert es nicht. Also brauchen wir die gebärfähige Frau zwischen 20 und 40, um unsere Geburtenrate nach oben zu bekommen und den demografischen Wandel wieder aufzuhalten. Gleichzeitig haben wir ein weiteres drängendes Problem, und zwar ist das der Fachkräftemangel. Das können Sie einerseits beheben, indem Sie Zuwanderung zulassen, aber so viel Zuwanderung wollen wir in der Regel gar nicht, um den Fachkräftemangel komplett damit zu decken, weil es andere Probleme schafft. Und auch hier ist die Lösung nur möglich mit der Frau. Mit der Frauengeneration, die am besten ausgebildet ist, seit es Frauen überhaupt gibt. Also brauchen wir die Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt im Moment. Ganz dringend, weil der Fachkräftemarkt auf Männerseite ist nahezu abgegrast. Wir brauchen also diese Frauenpotenziale. Und wie kriegt man das hin, dass Frauen gleichzeitig für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und Kinder bekommen, indem sie die Kinder zwar bekommen, sie aber nicht mehr selber großziehen, sondern möglichst schnell wieder auf den Arbeitsmarkt wechseln und ihre Kinder von jemand anderem großziehen lassen. Wenn man das einmal so realisiert hat, dann sieht man, dass diese ganze Familienpolitik eben letztendlich eine versteckte Arbeitsmarktpolitik ist, die im Prinzip reibungslose Abläufe garantieren soll, weil ein Kind, das sie mehrere Jahre zu Hause beschäftigt und sie vom Arbeitsmarkt fernhält, das verhindert eben, dass sie ihr Potenzial wieder in den Arbeitsmarkt bringen. Und deswegen haben wir so Begriffe geschaffen, wie zum Beispiel vergeudete Potenziale, finden sich immer wieder. Also selbst unsere Bundeskanzlerin in Deutschland hat den Begriff schon benutzt. Vergeudete Potenziale, das sind so Frauen wie ich, die halt zu Hause Kindern lesen, irgendwie Sprechen beibringen und laufen und die selber noch kochen. Ich bin ein vergeudetes Potenzial, weil was könnte ich alles sein mit meiner Ausbildung, wenn ich nicht meine Zeit verplempern würde zu Hause. Und deswegen versucht man diese vergeudeten Potenziale auch, oder auch dieses Humankapital, wie es so schön heißt, für den Arbeitsmarkt zu generieren. Und deswegen ist es ganz erstaunlich, was wir hier für eine Allianz haben, dass nämlich einerseits die Damenfeministinnen mich auf den Arbeitsmarkt haben wollen, um mich zu befreien, und die Wirtschaft mich auch auf den Arbeitsmarkt haben will, damit ich dort schön die Löhne nach unten drücke, weil dadurch, wenn sie mehr Menschen haben, die auf den Arbeitsmarkt strömen, dann sinken die Löhne gleichzeitig. Und die Politik will mich auch auf dem Arbeitsmarkt haben, weil sie braucht die Steuern, die ich dann bezahle, und vor allen Dingen auch die Beiträge in die sozialen Versicherungssysteme, die dazu führen, dass dieser Kreislauf überhaupt noch funktioniert. Und wieder stellt sich die Frage, will ich das eigentlich oder habe ich mit meinem Leben eigentlich was ganz anderes vor? Und ich habe festgestellt, ich habe mich immer für eine unglaublich emanzipierte junge Frau gehalten. Ich war auch nie auf den Mund gefallen. Ich war Schülersprecherin und so weiter. Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Frausein irgendwie ein Problem ist. Nie. In meiner ganzen Jugend irgendwie auch Feminismus spielte überhaupt keine Rolle. Wofür? Ja, es gab nirgendwo Barrieren. Ich hatte nie das Gefühl, dass es mich irgendwie ausbremst, dass ich ein Mädchen bin. Ich bin auch zu Hause so großgezogen worden. Ich habe einen älteren Bruder. Meine Mutter legte immer großen Wert darauf, dass das alles, auch die Hausarbeit, gerecht aufgeteilt wird und dass alle mit anpacken müssen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt doof ist, dass ich ein Mädchen bin. Sondern irgendwie, mir lag die Welt zu Füßen, alles wunderbar. Und dieser Zustand änderte sich schlagartig, als ich das erste Mal schwanger wurde. Weil da hatte ich zwar mein Kind noch nicht im Arm, aber schon die guten Ratschläge versammelt, aus allen möglichen Richtungen, wie ich das jetzt machen soll, wenn mein Kind dann auf die Welt kommt. Meine Freundinnen hatten alle schon gute Ratschläge, in Klammern alle ohne Kind. Meine Arbeitskolleginnen hatten auch alle wunderbare Vorschläge, in Klammern auch alle ohne Kind. Und ich war quasi die Erste, ich war auch relativ für heutige Verhältnisse jung. Ich war mit 23 das erste Mal schwanger und dementsprechend, ich war umgeben quasi von jungen Frauen, die alle noch kinderlos waren. Und alle haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal 3 Jahre Erziehungsurlaub, hieß das bei uns in Deutschland damals. Ich bleibe jetzt zu Hause und kümmere mich um mein Kind. Und dann kam so die erste Nachfrage, ja, aber du kommst doch bald wieder. Sag ich, nein, ich komme nicht wieder. Sag ich, ich bin jetzt erst mal 3 Jahre raus. Ja, und dann der Folgekommentar, ja, aber das muss doch heute nicht mehr sein. Und ich sagte, nee, muss nicht sein, aber ich möchte das gerne.
Birgit Kelle erzählt von der Geburt ihres ersten Kindes. Und der Entscheidung, dass sie zu Hause bleiben wollte. Dafür erfuhr sie Widerstand. Es kam ihr fast so vor, als müsste sie sich für ihre Entscheidung entschuldigen.
Also warum muss ich mich heutzutage dafür entschuldigen, dass ich zu Hause meine Kinder selber großziehe? Warum muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht die Ambition habe, sofort in den Beruf zurückzukehren? Warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich kein Problem damit habe, dass mein Mann das Geld ranschafft und ich mich zu Hause um die Kinder kümmere? Ich war ja zufrieden damit, aber ich musste ständig erklären, warum das in Ordnung ist und warum ich das so mache, also immer in dieser Rechtfertigungsposition. Und dass man als Frau heute, wenn man selber seine Kinder noch großziehen will, in dieser Position ist, das ist ja eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Also wenn Sie noch 50 Jahre zurückgehen, da war es genau andersherum. Wir haben also eine Wende gemacht um 180 Grad. Also weil während Sie vor 50 Jahren noch darum kämpfen mussten, dass Sie nicht heiraten wollen und dass Sie keine Kinder kriegen wollen und dass Sie berufstätig sein wollen, da mussten Sie sich damals durchsetzen, weil es keine Selbstverständlichkeit war und weil man sie woanders gesehen hat. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass wir heute darum kämpfen müssen, dass wir noch zu Hause bleiben dürfen und dass wir unsere Kinder noch selber großziehen dürfen. Und da kommt man leider eben nicht drum herum, sich zu fragen, was der Feminismus mit all dieser Umkehr zu tun hat. Also habe ich mich dann auch das erste Mal in meinem Leben mit Feminismus auseinandergesetzt und mal geschaut, wie argumentieren die eigentlich? Warum ist das nicht gut aus deren Sicht, was ich tue? Auch diese Erkenntnis eben, Sie sagten das vorhin schon, dass wir früher gegen Männer gekämpft haben und ich mich heute aber Frauen gegenüber rechtfertigen muss für das, was ich tue. Ich habe keine Diskussion mit Männern, aber ich habe sie mit Frauen. Und ich habe sie vor allen Dingen mit Frauen einer Generation, die eher meiner Muttergeneration entspricht, würde ich jetzt mal sagen. Insofern ist es auch ein Generationengefälle, stelle ich fest. Es ist nämlich genau diese Generation Frauen, die noch gegen harte Widerstände viel erkämpfen musste und was nötig war. Also wenn ich heute meine älteste Tochter ist 15, wenn ich der erzähle, irgendwie, wie lange wir erst das Wahlrecht haben und dass man früher irgendwie nicht arbeiten gehen durfte und der Ehemann seine Einverständnis geben musste und so weiter, dann guckt sie mich an, als erzähle ich aus dem Mittelalter. Das ist noch nicht so lange her. Und insofern hatte natürlich die feministische Bewegung ihre Berechtigung zu diesem Zeitpunkt. Und diese Frauengeneration hat auch mit dieser Ambition gekämpft, wir wollen, dass unsere Töchter es einmal einfacher haben. Wir erkämpfen das auch für unsere Töchter. Wir haben es jetzt schwer und die sollen all das mal haben, was man uns verwehrt hat und wofür wir so hart hier kämpfen mussten. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass ich von der feministischen Generation in Deutschland quasi als Verräterin an der Sache betrachtet werde. Weil sie haben ja für mich gekämpft. Und jetzt stehe ich da und sage, ist schön, dass sie dafür gekämpft hat, aber ich möchte jetzt gerne erstmal meine Kinder großziehen. Und ich möchte zu Hause bleiben. Und das ist Verrat an der feministischen Bewegung. So wird das jedenfalls verstanden. Weil der Feminismus einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Er hat nicht realisiert, dass es unterschiedliche Frauenwünsche gibt. Sondern es gab immer nur einen Weg. Es gab immer nur, man redet ja auch gerne vom Frauenkollektiv. Also, dass man für die Frauen redet. Und ich stelle fest, es gibt kein Frauenkollektiv. Vielleicht gab es das damals an den Anfängen des Feminismus. Da konnte man vielleicht beanspruchen zu sagen, wir sprechen für die Frau. Weil wenn sie um gleiche Rechte gesetzlich kämpfen und Männer haben das Recht und alle Frauen haben es qua Geschlecht nicht, dann kämpfen sie natürlich für alle Frauen, erkämpfen sie dieses Recht. Ja? Also damals sprach man vielleicht schon für die Frau. Aber spätestens nachdem diese Rechte alle erkämpft worden sind, hätte man eigentlich mal innehalten müssen, um mal zu gucken, so, und was wollen die Frauen jetzt daraus machen? Wie wollen sie sich das Ganze eigentlich einteilen? Wer will eigentlich berufstätig sein und wer möchte es nicht sein? Nur diese Wahl hat man uns ja nie gelassen, sondern es gab immer nur diese Bewegung auf den Arbeitsmarkt. Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, um Himmels Willen nicht von einem Mann abhängig sein. Auch das Kind wurde zum Problem erklärt, weil natürlich das Kind uns für eine Weile außer Gefecht setzt. Ja, wir sind quasi für eine ganze Weile schon in der Schwangerschaft oder zumindest eben auch die Jahre danach, wenn wir uns um das Kind kümmern, sind wir quasi schutzbedürftig. Wir sind darauf angewiesen, dass jemand, im besten Fall der Vater des Kindes, seine Verantwortung wahrnimmt und für uns und das Kind sorgt, damit man sich vernünftig um das Kind kümmern kann. Es ist aber der direkte Weg in die Abhängigkeit wieder. Das heißt, selbst wenn Sie vorher berufstätig waren, in dem Moment, wo Sie Mutter werden und sich um das Kind kümmern, sind Sie wieder in dieser Abhängigkeitsposition. Und da versteht man auch, warum die feministische Bewegung natürlich für das Recht auf Abtreibung gekämpft hat, um das Problem Kind möglichst auch lösen zu können, um das Schicksalhafte rauszunehmen und zu sagen, ich möchte im Zweifel selber entscheiden, ob ich das Kind haben will. Aber es ist diese Perspektive, das Kind als Klotz am Bein. Und bis heute findet sich diese Denkweise auch in der aktuellen feministischen Literatur. Wenn Sie zum Beispiel Elisabeth Badinter nehmen, das ist so die bekannteste französische Feministin, die hat vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, Das Problem. Die Frau und die Mutter, wo sie quasi sich in einem ganzen Buch damit auseinandersetzt, warum das so problematisch ist, wenn Frauen Mütter bekommen. Ja, weil sie sagt, das Kind ist möglicherweise ist quasi der beste Unterstützer für den Mann, um das Patriarchat zu erhalten. Also das Kind ist der Kollaborateur des Mannes, weil er gemeinsam daran arbeitet, dass die Frau zu Hause ist. Sowas wie Mutterinstinkt gibt es in ihren Augen gar nicht und auch sowas wie Muttergefühle, die jetzt anders wären als Vatergefühle oder sowas, weil sie sagt, das ist nur etwas, was uns anerzogen wurde als Frau. Das redet man uns ein, um uns zu sagen, ihr seid unentbehrlich für die Kinder und damit bewirken die Männer, dass ihr euch verantwortlich fühlt und zu Hause bleibt. Dabei könnte jeder andere dieses Kind großziehen, aber man redet euch ein, euer Kind braucht euch, um euch weiterhin in dieser Unterdrückung zu halten. Wie gesagt, das Buch ist keine 2 Jahre alt. Dieser Gedanke, dass Kinder kriegen und gerade auch in einer Ehe und in finanzieller Abhängigkeit zu leben, dass das keine Emanzipation ist, das hält sich bis heute.
Frauen hätten grundsätzlich gar kein Problem damit, bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Birgit Kelle bezieht sich auf Ergebnisse einer Studie einer ministeriell österreichischen.
Sie haben gerade auch hier in Österreich, gab es vor 2 Jahren auch eine ganz interessante Erhebung von, ich glaube, Ihrem Sozialministerium. Da wurde ein sogenannter Jugendmonitor erstellt, wo man die Jugend des Landes befragt hat, wie sie sich denn ihre Zukunft vorstellen. Und damals entbrannte hier in Österreich auch eine heftige Debatte über das Hausfrauendasein, weil nämlich über 50% aller jungen Frauen zwischen 14 und 24 angegeben haben, dass sie sich vorstellen können, als Hausfrau und Mutter zu leben, wenn der Mann genug verdient. Das war das Ergebnis einer offiziellen Studie von ihrem Ministerium. Das heißt, obwohl den Frauen die Welt offen steht und obwohl sie in den Beruf gehen können und niemand sie daran hindert, gibt es offensichtlich auch in der jungen Generation immer noch einen sehr großen Anteil von Frauen, die sagen, ich strebe Familie und Kinderkriegen an. Und die Frage ist, warum erklären wir das eigentlich ständig zum Problem? Und da kriege ich natürlich von den ganzen Feministinnen gesagt, aber du weißt doch um die ganzen Risiken. Ja, du bist dann in Abhängigkeit und das Unterhaltsrecht. Und wenn dein Mann dich verlässt, dann stehst du auf der Straße und du findest nicht mehr in den Beruf zurück und weißt du denn nicht, dass du in der Rente anschließend nichts ausbezahlt bekommst. Ja, stimmt alles. Aber das ist ja nicht als Naturgewalt über uns gekommen. Das sind ja alles Gesetze, die wir selber so gemacht haben. Das sind ja Gesetze, die sich auch ändern lassen, wenn denn ein politischer Wille da ist. Also, dass wir Frauen, die vielleicht 4 Kinder großgezogen haben, anschließend in die Altersarmut schicken, ist ja kein Naturgesetz, sondern wir haben uns das so ausgedacht, dass diejenigen, die in die nächste Generation investieren, am wenigsten rausbekommen. Ja, das ist ein Gesetz. Ein Gesetz können Sie allerdings auch wieder ändern. Sie müssen es aber wollen. Es muss auch nicht sein, dass eine Frau finanziell nichts dafür bekommt, dass sie Kinder großzieht, während jede andere Erziehungsarbeit selbstverständlich bezahlt wird. Niemand verlangt von einer Erzieherin im Kindergarten oder von einem Lehrer oder von einem Au-pair-Mädchen und nicht mal von einem Babysitter verlangen wir, dass sie das umsonst machen, was sie da tun. Ja? Aber wenn eine Mutter ihr Kind selber großzieht, dann sagt man, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mal eine Weile, wir haben vor ein paar Jahren in einer Wohnsiedlung gewohnt, da wohnte neben uns eine Familie, die hatten auch 4 Kinder. Die Mutter auch zu Hause, genau wie ich. Hätten wir beide jetzt unsere Kinder getauscht und uns gegenseitig als Tagesmütter angestellt, ja, dann wären wir plötzlich anerkannte Mitglieder dieser Gesellschaft gewesen. Wir hätten Steuern bezahlt, wir hätten in die Rentenkasse eingezahlt, wir wären krankenversichert gewesen. Wir hätten aber nichts anderes gemacht als vorher auch, nämlich 4 Kinder großzuziehen. Es wären aber nicht unsere eigenen gewesen. Das heißt, Erziehung und Bildung von Kindern ist immer wertvoll, nur wenn es die eigenen Eltern machen, dann nicht. Das ist die einzige Definition, die am Schluss übrig bleibt. Weil bei allen anderen sagen wir immer, ja klar, ist eine total wertvolle Aufgabe. Ne, und ist ganz wichtig, frühkindliche Bildung. Ja, aber alles, was Eltern zu Hause machen, das zählt irgendwie nicht. Komischerweise, wenn Sie mit Lehrern sprechen, dann stellen Sie fest, dass die jedenfalls noch zu schätzen wissen, wenn ein Kind aus einem vernünftigen Elternhaus kommt, wo es noch Eltern gibt, die sich um irgendwas kümmern. Denn welche Kinder geraten uns denn aus den Fugen? Welche machen die Probleme später in den Schulen? Das sind in der Regel diejenigen, die kein stabiles Elternhaus mehr haben. Das sind diejenigen, wo zu Hause einiges schiefläuft, wo keiner mehr Zeit hat, wo mittags keiner mehr da ist, wo es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt, wo keiner mehr nach den Hausaufgaben schaut und guckt, ob alles vernünftig läuft. Das sind die Kinder, die es anschließend schwer haben in der Schule. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass Familie ein unglaublicher Standortfaktor ist für ein Kind. Und da kommen aber zum Beispiel bei uns in Deutschland die SPD um die Ecke und sagt, ja genau, und das schafft aber Ungleichheit. Ja? Also, dass es Kinder gibt, die quasi zu Hause ein intaktes Elternhaus haben und Eltern, die sich um die Hausaufgaben kümmern und so weiter, ja, das ist für die Kinder, die das nicht haben, ein Nachteil. Die haben das nicht. Na? Und das ist ungleich. Und alles, was ungleich ist, ist ungerecht. Also müssen wir das beheben und nicht, indem wir jetzt den Kindern, die im Nachteil sind, den Vorteil Familie zuführen, sondern nein, wir gehen jetzt den anderen Weg. Wir machen jetzt in Deutschland, versucht die SPD flächendeckend Ganztagsschulen zu institutionalisieren, damit alle Kinder jetzt in der Schule sind und alle die gleichen Bedingungen haben und damit die Guten nicht mehr besser sind als die Schlechten. Super. Wir sorgen also dafür, dass der Standortfaktor Familie wegfällt. Damit lernen alle Kinder unter den gleichen Bedingungen und sie senken das Niveau insgesamt ab. Und das alles nur, damit alle die gleichen Bedingungen haben. Und das, was man in den Ganztagsschulen macht, im Endeffekt ist es das gleiche Prinzip, was wir auch mit den Krippen vorhaben.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hören Sie die Zusammenfassung eines Vortrags der deutschen Journalistin Birgit Kelle zum Thema »Was kommt, wenn Familie geht?« lautet ihre Frage. Es scheint ihr schizophren zu sein, dass Familie immer weiter zurückgedrängt und staatliche Erziehung kostenintensiv ausgebaut wird. Es werde Zeit, endlich ins Original zu investieren, anstatt Familienersatzstrukturen aufzubauen, fordert die vierfache Mutter. Im zweiten Teil dieser Fokussendung wird Birgit Kelle auch darüber sprechen, dass ihre innere Abwehr etwas mit ihrer Herkunft zu tun hat. Und sie lässt die Debatte um das Betreuungsgeld, um das in Deutschland zur finanziellen Unterstützung von Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, umfänglich gestritten wurde, Revue passieren. Kelle meint, hier seien die Original- und die Ersatzerzieher gegeneinander ausgespielt worden.
2 Jahre lang haben wir heftig diskutiert und jede Beleidigung von Eltern war legitim. Ja, Herdprämie, irgendwann hat er sich das so abgelutscht, dann haben sie neue Begriffe erfunden. Dann war es die Fernhalteprämie, also Eltern, die ihre Kinder nicht in eine Krippe geben, halten ihr Kind von wertvoller Bildung fern. Ja, das heißt, ich handle nahezu fahrlässig als Mutter, wenn ich darauf beharre, dass ich mein Kind aber selber großziehen möchte. Es wurde auch als Schnapsgeld bezeichnet von der FDP. Ja, also Eltern, die ihre Kinder, die quasi Geld dafür bekommen, dass sie ihre Kinder selber großziehen, die versaufen das Geld vor dem Flachbildschirm. Wir wissen ja, wie Eltern sind. Na, ja, hat niemand widersprochen. Der Sprecher der Bertelsmann Stiftung, Herr Jörg Dräger, nannte es eine Verdummungsprämie. Ja. Also Kinder verblöden gemeinsam mit ihren Eltern zu Hause, weil ich habe ja meinem Kind auch nichts zu bieten und dadurch, dass ich zu Hause stehe, fallen auch meine Gehirnzellen langsam alle vom Wickeltisch runter und ich bin anschließend für nichts mehr zu gebrauchen. Also wir verblöden gemeinsam daheim. Ja, unser Kanzlerkandidat im letzten Wahlkampf, Peer Steinbrück von der SPD, nannte es dann eine bildungspolitische Katastrophe für Deutschland, wenn wir das Betreuungsgeld einführen. Also dann geht quasi das Abendland unter. Man fragt sich ja, wie Deutschland zum Land der Dichter und Denker geworden ist, ohne dass Goethe und Schiller jemals in den Genuss einer Kindertagesstätte gekommen sind. Aber und wahrscheinlich ihre Butterbrote von ihrer eigenen Mama bekommen haben. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Und wenn ich mir anschaue, irgendwie aus welchen Kindern was wird, dann haben wir wieder diesen Effekt. Diejenigen, die dieses intakte Elternhaus haben, die Eltern haben, die Zeit haben, aus denen wird in der Regel was. Wenn man mit Unternehmern spricht, dann schimpfen die heute alle, dass sie keine vernünftigen Auszubildenden mehr bekommen. Und dass es den Jugendlichen vor allen Dingen an den sogenannten Sekundärtugenden fehlt. Ja? Pünktlichkeit, Höflichkeit, Durchhaltevermögen. All diese Dinge, die sie nicht im Unterricht beibringen können, sondern nur durch das Vorleben. So lernen Kinder solche Dinge, indem sie das zu Hause als Erziehung mitbekommen und so etwas kann keine Schule erziehen. Entweder sie kriegen das in einem Elternhaus mit oder sie kriegen es nicht mit. Und wenn sie es nicht mitbekommen, dann fehlt ihnen später eine Kompetenz. Ja, man nennt das jetzt so schön, wir lernen ja nicht mehr Inhalt, sondern wir lernen nur noch Kompetenzen. Das ist jetzt quasi Sozialkompetenz, die dann fehlt. Und so langsam schwant es dem einen oder anderen Politiker ja auch schon, dass diese Sozialkompetenzen irgendwie den Bach runtergehen. Und was machen wir? Wir machen jetzt Benimmunterricht an manchen Schulen, ja, wo den Kindern Sozialkompetenz beigebracht wird. Also das, was früher in der Familie passiert ist, verlagern wir jetzt in die Schule und machen das als Unterricht, weil wir merken, es fehlt. Wir stellen fest, dass, weil wir die Eltern immer mehr in die Berufstätigkeit drängen, alle beide, zu Hause nicht mehr gekocht wird, die Kinder überhaupt nichts mehr über Lebensmittel, über gesunde Ernährung lernen oder wie man Lebensmittel gar zubereitet. Also machen wir jetzt schon im Kindergarten, auch unsere Kleine hat das, machen wir quasi einmal die Woche gesunde Ernährung, schon im Kindergarten, damit die mal lernen, wie Gemüse aussieht und so weiter. Ja, weil es Kinder gibt, die das zu Hause gar nicht mehr mitbekommen, weil zu Hause gar nicht mehr gekocht wird. Also das, was normal war früher, dass man das zu Hause als Grundwissen auf den Weg bekam, ist jetzt wieder ein Unterrichtsfach geworden, ist etwas, was über Bildungsinstitute weitergegeben wird. Also wieder eine Kompetenz der Familie ausgelagert und in der Schule herangezogen.
Birgit Kelle stellt eine Kostenrechnung an. Das sind einmal die Kosten für staatliche Unterstützung für Kinder und andererseits das Geld, das man aus ihrer Sicht direkt den Eltern bezahlen sollte.
Wir haben mal für unsere Familie durchgerechnet, was da zusammengekommen wäre mit 4 Kindern, wenn wir dieses Familienmodell gelebt hätten, für das wir in Deutschland ja sogar einen Rechtsanspruch haben inzwischen. Also ich habe einen Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr meines Kindes, dass ich einen Krippenplatz kriege. Hätten wir das mit 4 Kindern in Anspruch genommen, dass jedes unserer Kinder ab dem ersten Lebensjahr schon in eine Krippe gekommen wäre, dann hätte der Staat allein für Familie Kelle schon über 100.000 Euro ausgegeben an Subventionen in der Krippe. Und so haben wir nichts bekommen, weil wir auch von dem Betreuungsgeld, das man jetzt eingeführt hat, davon hatten wir nichts mehr, weil unser jüngstes Kind schon zu alt war. Ja? Aber 100.000 Euro hätte der Staat ausgegeben, um unsere Kinder großzuziehen. Und dann frage ich mich, warum gibt er nicht wenigstens die Hälfte mir? Warum gibt er nicht den Familien, die sagen, ja, wir machen es selber, warum schafft er hier keinen finanziellen Ausgleich? Am Geld kann es ja nicht liegen. Ja? Es wird ja immer so getan, es ist kein Geld da. Auch diese Diskussion hatten wir in Deutschland mit dem Betreuungsgeld. Nach dem Motto, das ist nicht finanzierbar. Es gibt kein Geld. Ja? Aber wenn doch das Geld da ist, um meinen Rechtsanspruch zu erfüllen auf 1.200 Euro Krippensubvention, warum ist kein Geld da, um mir ein Betreuungsgeld auszuzahlen? Das Geld ist doch da. Es ist also nur die Frage, wie geben wir es aus? Und mich ärgert das immer ein bisschen, aber ich verstehe es auch, aber die meisten Familien begreifen das noch überhaupt nicht, dass sie hier keine Almosen empfangen und dass sie hier sich gar nicht bedanken müssen für irgendwelche familienpolitischen Leistungen, weil sie eigentlich gar nicht so viel bekommen. Es ist ja genau andersrum. Es ist nicht so, dass die Familien vom Staat was kriegen, sondern der Staat profitiert von der Familie, von den Kindern. Der Staat möchte ja nicht deswegen die Geburtenrate erhöhen, damit wir alle glücklicher werden mit unseren Kindern, sondern weil er genau weiß, dass wenn wir so weitermachen, der Wohlstand nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Dass unsere sozialen Versicherungssysteme alle zusammenbrechen, wenn sie nicht mehr genug Beitragszahler haben, die nachwachsen. Ja? Es ist einfach eine ganz normale Kalkulation. Wir haben bei uns in Deutschland haben jetzt verschiedene Institute und Universitäten ausgerechnet, dass, also es gibt verschiedene Berechnungen, dass Eltern pro Kind einen Betrag von etwa 120.000 bis 150.000 Euro investieren, bis das Kind finanziell auf eigenen Füßen steht. Das heißt, bis sie es aus dem Haus haben und es endlich finanziell keine Hilfe mehr bekommt, durch Studium durch ist und so weiter, bezahlen sie pro Kind im Verlauf seines Lebens mindestens 120.000 Euro. Das investieren sie in ihr Kind. Und dann gibt es auch die Berechnungen, dass der Staat von jedem Kind 70.000 Euro profitiert. Und zwar nach Abzug aller Investitionskosten, die er jemals reingesteckt hat. Also alles, was Kindergeld, Steuererleichterungen, Schulen, Bildung, alles ist rausgerechnet. Und dann hat der Staat immer noch einen Profit von 70.000 Euro im Schnitt von jedem Kind, was das Kind im Lauf seines Lebens mehr einzahlt durch Steuern und Beiträge ins System, als es jemals wieder herausbekommen wird. Das heißt, die Investitionskosten leisten Sie und den Profit schöpft der Staat ab. Kein Unternehmer würde sich so etwas bieten lassen auf Dauer, aber den Familien ist das in der Regel gar nicht klar, dass wir im Prinzip eine Position haben, wo wir auch mal Forderungen stellen könnten, aber ich kenne es ja selber auch, in dem Moment, wo man Kinder bekommt, hat man alles andere zu tun, als sich politisch zu engagieren. Ja, man ist von morgens bis abends beschäftigt, es ist nervenaufreibend, es ist anstrengend, man lebt in der Regel von einem Gehalt viele Jahre, das heißt, gerade diese Familien, die betroffen sind, sind politisch überhaupt nicht mobilisierbar, weil sie mit wichtigeren Dingen beschäftigt sind. Und das führt eben dazu, dass letztendlich Familie auch hier überhaupt keine Lobby hat. Und dann kommt die Feminismusfront wieder und sagt zu mir, ja eben, und weil das so schlimm ist und du in der Altersarmut landest, deswegen musst du jetzt auf den Arbeitsmarkt Und dein Mann soll jetzt mal mehr Erziehungsarbeit leisten. Weil es sind ja die Frauen, die in der Altersarmut landen, weil die Frauen die Erziehungsarbeit leisten. Also unfair, ne? Mehr Frauen in der Altersarmut als Männer, also sollen die Männer jetzt mehr sich in die Erziehung einschalten und Frauen sollen dadurch mehr erwerbstätig sein können. Das wird uns als Gerechtigkeit und Gleichheit verkauft. Aber was ist der Effekt? Dadurch landen mehr Männer in der Altersarmut und weniger Frauen. Ja, dann sind die Gleichstellungsexperten wieder wahnsinnig zufrieden, weil dann haben sie genauso viele Männer wie Frauen in der Altersarmut. Aber das kann doch kein politisches Ziel sein. Sondern politisches Ziel muss es doch sein, dass niemand in der Altersarmut landet, nur deswegen, weil er die Generation der Rentenzahler großzieht. Es müsste ein Plus geben in der Rente dafür, dass sie investiert haben. Und nicht, dass wir einfach nur verschieben. Und deswegen glaube ich, werden wir da auch nicht viel Bewegung reinbekommen in die Frage, ob jetzt Väter mehr erziehen. Was haben wir denn den Männern anzubieten? Ja, den gleichen Karriereknick und die gleiche Altersarmut? Na, herzlich willkommen. Ja, da wird doch sicher werden ganz viele Männer ihre gut bezahlten Jobs an den Nagel hängen, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Wir werden so nichts bewegen, weil auch Männer ja nicht blöde sind. Also wir versuchen ihnen gerade das schmackhaft zu machen, was wir Frauen ausreden. Ja? Und deswegen schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen für jede Frau, die zu Hause steht und ihre Kinder großzieht. Und wir loben plötzlich aber jeden Mann, der das macht. Dabei macht er genau das Gleiche. Ja? Wir loben ihn einfach nur deswegen, weil dann seine Frau es nicht macht. Darum geht es. Ja? Aber wie gesagt, das ist, kann doch kein politisches Ziel sein. Und zudem geht es den Staat auch überhaupt nichts an. Also wer bei uns den Müll rausbringt und wer sich um die Kinder kümmert und wer das Geld dran schafft, das ist nichts, was den Staat in irgendeiner Weise angeht. Das mache ich mit meinem Mann zusammen aus. Weil wir sind ja auch nicht irgendwie nur eine WG mit gemeinsamem Kühlschrank, sondern wir haben geheiratet und wir sind eine Familie. Und in einer Familie gibt es verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und dass mein Mann Karriere machen konnte und gut verdient hat, hing auch damit zusammen, dass ich seinen Teil der Erziehungsarbeit geleistet habe. Es sind ja auch seine Kinder, waren ja nicht nur meine. Ja? Ist ja nicht nur meine Verantwortung, dass diese Kinder vernünftig groß werden und dass sie was zum Essen haben und saubere Wäsche. Das heißt, ich habe seinen Teil der Erziehungsarbeit geleistet und er hat meinen Anteil der Erwerbstätigkeit geleistet. Aber wie mein Mann und ich uns das aufteilen, geht einfach niemanden etwas an. Aber auch da kommt der Staat ja und sagt, jedes Jahr kriegen wir wieder diese Berechnungen, dass Frauen ja immer noch mehr Hausarbeit machen als Männer. Ja klar, wenn die Männer mehr erwerbstätig sind. Logisch, ja, weil ich auch nicht von meinem Mann erwarte, dass wenn er nach 9 Stunden Arbeit nach Hause kommt, dass er dann 50% der Hausarbeit erledigt. Ja, das ist ja völlig aberwitzig. Und es geht den Staat eben nichts an. Und ich habe damit kein Problem. Aber da kommen Sie in feministischen Diskussionen nicht weiter. Ich habe inzwischen mit quasi allen bekannteren Feministinnen in Deutschland diskutiert. Alice Schwarzer hat mich mal gefragt in einer Sendung, ob ich eigentlich bezahlt werde von Männern für das, was ich sage. Und dann haben wir noch Jutta Almendinger, auch eine meiner Lieblingsfeministinnen aus Berlin, die leitet das Wissenschaftszentrum in Berlin. Die sagt von sich selber, sie sei stolz, eine Quotenfrau zu sein. Das ist ein Satz, der mir nicht mal unter der Androhung von Foltern über die Lippen käme. Mit ihr habe ich einmal diskutiert bei einer Veranstaltung in ihrem eigenen Haus und sie sprach mir den freien Willen ab. Also ich hätte gar nicht freiwillig entschieden, dass ich diese Rolle bei uns zu Hause einnehme, sondern ich würde nur glauben, dass ich das freiwillig mache.
Man kann sich natürlich auch fragen, woher rührt diese Abwehr von Spielgruppen und Kindertagesbetreuung insgesamt? Birgit Kelle, sind Familie und Erziehung so wichtig und sie scheint in dieser Frage keinen Konflikt zu scheuen, weil es mit den Erfahrungen und ihrer Herkunft zu tun hat.
Wissen Sie, ich bin in Rumänien geboren, in einem kommunistischen Land. Wir haben noch im real existierenden Kommunismus gelebt. Und wir sind nach Deutschland gekommen, als dort Ceausescu noch an der Macht war. Und dieses System, dass man Kinder so früh wie möglich aus der Obhut ihrer Eltern, aus dem Einflussbereich der Eltern herausnimmt, um sie in staatlichen Institutionen zu richtigen Staatsbürgern großzuziehen, dieses System kennen wir aus totalitären Regimen. Dieses Schema findet sich überall. Es ist auch das alte DDR-Regime. Auch dort hat man es gemacht, um die Frauen auf den Arbeitsmarkt zu drängen und um von vornherein die Erziehung der Kinder schön im kommunistischen Sinne betreiben zu können. Und da sind Eltern ein Störfaktor. Und als bei uns nach der Wende, als die Mauer fiel, da haben wir diese Kinder in den DDR-Krippen bedauert. Und da haben wir gesagt, was ist das für ein furchtbares System? Und wir sind doch der freie Westen. Ja? Bei uns gibt es Vielfalt der Meinungen. Bei uns gibt es vielfältige Erziehung. Die Eltern stehen vor dem Staat und der Staat hat keinen Zugriff. Und jetzt gucke ich mir gerade an, wie wir das alles wieder zurückbauen und uns das Ganze auch noch als familienpolitischer Erfolg oder als modern verkauft wird. Es ist nicht modern. Wir hatten das alles schon mal und es gibt es heute noch in zahlreichen Ländern. Ich traue niemandem in unserem Land eine politische Verschwörung zu. Aber ich stelle jedenfalls fest, dass es Menschen gibt, die dieses kommunistisch-sozialistische System gerade wieder zu einem neuen Ideal erklären. Und die Zeche zahlen letztendlich die Kinder. Die Kinder finden in dieser ganzen Debatte überhaupt nicht statt. Null. Ja, wenn wir über Familienpolitik und über Krippen reden, dann reden wir, wie gesagt, über den Arbeitsmarkt und wir reden über die Emanzipation der Frau. Und wir reden aber nicht darüber, wie es dem Kind eigentlich geht. Wir reden von der Bildung des Kindes. Also wir betonen immer, wie wichtig es ist, dass sie dort sind. Stichwort Fernhalteprämie. Ne? Wenn mein Kind dort nicht ist, dann verpasst es was. Ja? Also Kinder müssen heute gebildet werden. Ja? Die dürfen nicht mehr spielen. Da wünscht man sich ja manchmal die alte Waldorfpädagogik zurück, wo die Kinder noch ihren Namen getanzt haben. Heute müssen die mit 3 Jahren Chinesisch anfangen zu lernen. Da ist mir schon lieber, wir würden die wieder mehr sich selber überlassen. Aber heute wird die Kindheit immer weiter auch in diese Strukturen gepresst. Und die Kinder müssen das ganz toll finden. Ne? Also ein Kind darf ja nicht leiden. Und wenn es morgens trotzdem weint, wenn sie es abgeben, dann sind ja auch sie als Mutter schuld, weil sie nicht loslassen können. Ne? Sie übertragen das ja quasi auf ihr Kind. Dass sie als Mutter das natürliche Bauchgefühl haben, dass das nicht gut ist, was sie gerade tun, und das Kind weint, weil es auch gerade merkt, dass es nicht gut ist, das zählt beides nicht. Sondern sowohl die Mutter als auch das Kind müssen jetzt funktionieren für dieses System und deswegen müssen die Kinder das ganz toll finden. Und was super ist, ist ja, dass wir die Kinder jetzt immer früher in den Kindergarten geben. Also jetzt möglichst mit 1 Jahr. Und das Praktische ist, die können noch gar nicht sprechen. Die können ihnen noch gar nicht sagen, was ihnen fehlt oder ob es ihnen gefallen hat. Ja? Sie können sich im Prinzip überhaupt nicht mitteilen. Sie sind der Sache ausgeliefert. Und wenn ich mir da meine Kinder angucke und wenn man weiß, wie klein ein Kind ist mit 12 Monaten, mir hätte es das Herz gebrochen, mein Kind wegzugeben. Und kein Kind mit 1 Jahr, wenn es wirklich die Wahl hat, verbringt den Tag lieber unter Fremden als mit den eigenen Eltern. Kein einziges Kind.
In der Diskussionsrunde meldete sich eine Besucherin zu Wort und meinte, manchem Kind sei besser geholfen, wenn es nicht zu Hause sein müsse.
Ich bin Mutter von 6 Kindern und 2 Enkelkindern. Die 5. die ist Kindergärtnerin und hat mir auch gesagt, man sieht 2 Teile. Also bei manchen Kindern ist sie froh, dass die Kinder in den Kindergarten gebracht werden. Mhm. Und erzählt dann zu Hause, was dann so läuft. Wir haben leider jetzt eine Situation, wo viele Eltern nicht mehr erzogene Eltern sind. Und nicht erzogene Eltern können auch Kinder nicht mehr erziehen.
Und das wird schlimmer werden allerdings mit diesem System. Sie sprechen da einen wichtigen Faktor an. Wir haben natürlich auch diese Kinder, wo man eben sagt, die Eltern sind jetzt schon erziehungsunfähig, wobei es ein geringer Anteil ist. Also wir reden ja in der Öffentlichkeit, tun wir immer so, als sei das jetzt quasi die breite Masse. Ist es aber nicht. Trotzdem gibt es ja diese Kinder. Und die Frage ist, was machen wir jetzt dort? Da stellt sich mir immer die Frage, ist diesen Kindern eigentlich geholfen, dass die ein paar Stunden am Tag in den Kindergarten gehen und dann schicken wir sie in die gleichen Verhältnisse wieder zurück, in denen sich nichts verändert? Oder müssten wir nicht gerade bei diesen Familien endlich eine Familienarbeit entwickeln, wo man in die Familien reingeht? Dass man mal schaut, wo hapert's denn? Und dass man die an der Hand nimmt. Im Prinzip auch wieder das machen, was früher die Großfamilie übernommen hat. Nämlich ein Auge drauf werfen und den jungen Eltern mal ein bisschen sagen, wo es lang geht, weil sie es noch nicht wissen.
Ich habe auch 4 Kinder auch nur von einem Mann, der Gott sei Dank auch hier ist. Und jetzt eine Frage an Sie. Was kann ich tun, damit ich endlich eine Lobby habe? Was können wir Vorarlberger tun, dass wir eine Lobby haben? Als Familie, vielleicht mehr auch als Familie.
Im Endeffekt geht es nur über Engagement, über Organisationen, Initiativen. Also ich habe zum Beispiel bei uns in Deutschland, deswegen bin ich Vorsitzende dieses Vereins Frau 2000 Plus, den haben wir letztendlich aus einer Truppe von 7 Frauen gegründet, aus dieser Motivation heraus, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass auch andere Frauen gehört werden und die sprechen nicht für uns, also müssen wir für uns selber sprechen. Und das ist ein langer Weg. Aber es gibt eigentlich auch schon viele Organisationen. Man muss im Endeffekt Öffentlichkeit schaffen. Anders geht es nicht. Was Sie als Eltern zu Hause tun, weil er nicht die gleiche Motivation hat. Und damit komme ich zum Ende. Denn der Standortvorteil, den ein Kind zu Hause hat, ist Liebe. Kein Staat liebt seine Kinder. Und Sie lieben Ihre Kinder. Und deswegen sind wir bereit, für unsere Kinder eine ganze Menge zu tun. Und deswegen glauben wir an unsere Kinder auch noch, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten, weil es trotzdem unsere Kinder sind. Und deswegen kümmern wir uns auch um die Schwierigen, die in einem staatlichen System untergehen und aussortiert werden, weil sie anstrengend sind. Ja? Wir lieben die Kinder und das ist etwas, was letztendlich unbezahlbar ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die deutsche Journalistin Birgit Kelle zum Thema »Was kommt, wenn Familie geht?« Birgit Kelle hat diesen Vortrag auf Einladung der Initiative Wertschätzung Familien und Hausarbeit im Hofsteigsaal in Lautrach gehalten. Hinweisen möchte ich noch auf das Buch von Birgit Kelle. Es trägt den Titel »Dann mach doch die Bluse zu«, ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn, erschienen im Adeo Verlag.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Eines ist Birgit Kelle mit ihrem Vortrag gelungen. Sie spricht gesellschaftliche Entwicklungen im Bereich Familie, Frauen und Kinder erfrischend deutlich an. Etwa dort, wo es, wie sie meint, mehr um Arbeitsmarkt als um Familienpolitik gehe. Auch dort, wo sie eine Kinderverwahr Ideologie kritisiert und das Denken für Frauen, Eltern und Familie zu kurz zu kommen sieht. Birgit Kelle wird in absehbarer Zeit wieder nach Vorarlberg kommen und zwar tritt sie am 23. September im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch auf. Die Tonmeister Christoph Holzer und Franz Karl Fessler sowie Johannes Schmidli als Gestalter dieser Sendung danken für ihr Interesse und ihr Dabeisein. Wir freuen uns über allfällige neue Erkenntnisse und Wissenszuwächse für die Themen Ihres Lebens. Wir wünschen eine gute Woche. Machen Sie es gut.